Gespannte Erwartung. 35 Fachseminarleiter evangelische Religion aus ganz Niedersachsen sitzen in Loccum im Vorlesungssaal. Alle warten sie auf Ingo Baldermann, Professor von der Theologie und der Didaktik. Ich habe seine Bücher mit Spannung gelesen und auch schon im Religionsunterricht positive Erfahrungen gemacht mit seinem Ansatz. Er kommt, klein und unscheinbar, stellt sich vor und gibt begeistert Zeugnis, dass die Bibel seine Lebensgrundlage ist, seine lebendige Hoffnung. Und anstatt uns zu unterrichten, stellt er uns zwei Fragen. Welche biblischen Texte haben die Kraft, die Dämonen zu vertreiben, die uns nachts auf der Brust sitzen? Welche Texte brechen das Gefängnis der Angst auf, damit wir wieder auf die Beine kommen? Und er hält zusammenfassend unsere Antworten fest: Angesichts vieler persönlicher Nöte und der bedrückenden Nachrichten bräuchten gerade Kinder und auch Erwachsene neue Hoffnung. Neue Hoffnung. Und er steigt ein zu seinen großen Möglichkeiten, die er sieht. Auf dem Buchcover eines seiner Bücher, Ich werde nicht sterben, sondern leben, Psalmen als Gebrauchstexte, das ihr jetzt kennt durch den Kreativteil, nehme ich als Anlass meiner Predigt in diesem Sinne zu Psalm 42 und 43. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Psalm 32, 42 und 43 zusammen ist ein sogenannter Doppelpsalm, den kann man nicht auseinanderreißen. Er besteht aus drei Teilen oder drei Strophen und immer wieder kommt dieser Kehrvers vor, dreimal. Im Psalm 42 steht die nach dem lebendigen Gott schmachtende Seele im Vordergrund. Im Psalm 43 treten Bittrufe deutlich hervor. Und dreimal kommt dieser Refrain vor als Zuspruch an die eigene Seele, an die Anima. Wo ist der Sitz des Lebens dieses Psalmes? Wo kommt er her? Das Gebetslied eines einsamen Menschen, der im Norden Israels sitzt, auf einem Berg und total traurig ist, weil nämlich er in einer feindlichen Umwelt lebt und Jerusalem ist ganz, ganz weit weg. Gott ist ganz, ganz, ganz weit weg gefühlt, weil der Tempel in Jerusalem auch weit weg ist. Seine Seele, sein ganzes Ich sehnt sich nach Gott. Er sehnt sich nach Gottes lebensstiftende Gegenwart. Lasst uns seine Situation wahrnehmen, indem wir gemeinsam aus dem Feiern und Loben die Psalme im Wechsel lesen. Wer mag, kann dazu gerne mal aufstehen, damit der Kreislauf auch in Bewegung kommt. Wie ein Hirsch schreit nach dem frischen Wasser, so schreit meine Seele nach dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott?
Was betrübst du dich, meine Seele, du bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich.
Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und lebe zu dem Gott meines Lebens.
Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?
Was verschließt du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Habe auf Gott, denn ich werde ihm auch danken, dass er als Angesicht Hilfe und mein Gott ist.
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was begrüßt du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Aber auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er als Angesicht Hilfe und mein Gott ist.
Amen. Amen. Was für ein eindrücklicher Vergleich. Gleich zu Beginn drückt der Beter sehr emotional seine Situation aus. Er vergleicht sich mit einem Hirschen oder einer Hirschkuh, die Übersetzung ist nicht ganz eindeutig, an ausgetrockneten Bächen im Norden Israels. Ein schmachtendes, brüllendes Tier, das vergeblich nach lebensspendendem Wasser sucht. Ein anschauliches Bild für die Qual des Beters. Der Beter sieht sich selbst verlassen in seiner Not, von Gott verlassen. Er schreit nach der verlorenen Nähe. Er schreit nach Gottes Angesicht. Und zum Leiden kommt auch noch der Spott der anderen. Wo ist denn dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Zur inneren Not wird auch noch von außen die Wirksamkeit Gottes in Frage gestellt. Wie quälend in solch einer Situation. Ist euch das auch bekannt, was hier ausgedrückt wird im Psalm 42 und 43? Ich vermute, jeder von euch hat mal eine Lebenssituation oder schon mehrere gehabt, je nachdem, wie alt ihr seid, in denen Gott weit weg scheint. Wenn quälende Fragen uns umtreiben oder vielleicht heute am Volkstrauertag auch. Wo ist denn euer Gott? Wo ist denn Gottes Gerechtigkeit angesichts der Kriege, des Hungers, angesichts der Naturkatastrophen? Wo ist denn Gottes tröstende Gegenwart? Wenn es mir persönlich schlecht geht, ich arbeitslos geworden bin, meine Familie sich zerstritten hat oder ich krank bin. Wo ist denn Gott, wenn ich mich einsam fühle und die Gottesferne mich innerlich quält? Die Frage an den Text heute ist, wie gehen wir Christen mit solchen quälenden Fragen um? Wie bekommen wir neue Hoffnung? Ich schaue auf den Psalmbeter, wie geht er damit um? Toll. Er lässt seinen Gefühlen freien Raum. Er schüttet seine Seele vor Gott aus. Er wird mir zum Vorbild. Er schreit wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Er schreit und sucht nach der Lebensquelle für sich selber. Und das ist laut, richtig laut, wenn er klagt. Und dabei ist er total ehrlich vor Gott. Sprechen wir unsere quälenden Fragen laut vor Gott aus oder anderen Menschen? Gehen wir offen mit uns selber und unserer Not um? Oder verdrängen wir das lieber, was uns quält? Schieben es zur Seite. Aber der Beter sagt hier nicht, mach dir keinen Kopf, wird schon alles wieder gut. Die Probleme sind nicht endlos. Alles bestens, mir geht's gut. Nein. Er lässt seine quälenden Fragen zu und gibt ihnen viel Raum. Und er kommt ins Gespräch mit sich selbst, mit seiner betrübten Seele. Er geht in seine innere Tiefe und nimmt sich ernst und lässt die Klagen und die Fragen in aller Härte stehen und diskutiert sie nicht weg. Leiterfahrungen sind keine kurze Episode, die schnell vorbeigehen, wenn die Seele zutiefst betrübt ist. Und dann stelle auch ich fest, ich kann Gott jetzt noch nicht danken. Ich kann ihm noch nicht danken, aber ich werde ihm noch danken. Und dann hoffe ich aufgrund guter, positiver gemachter Erfahrungen. Dieser seelsorgerliche Prozess hilft es, wenn wir in Bedrängnis sind. Wir nehmen zwar manchmal die Schattenseiten unseres Lebens viel deutlicher dann wahr, wir sitzen wie auf einem Berg von Sorgen und machen uns gar nicht bewusst, dass der Berg, auf dem wir sitzen, der Fels ist, unser Gott. Wenn ich die Fragen, die Sehnsüchte meines Lebens zulasse, dann wächst eine Sehnsucht in mir nach Licht. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Deshalb formuliert der Psalmist auch diesen Wunsch, diese Sehnsucht im Psalm 23, Vers 3. Und ihr kennt es als Lied. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Die Seele ausschütten bedeutet die Sehnsucht nach Licht empfinden und Erinnerungen aufbrechen lassen. Dem Beter fallen viele positive Dinge ein. Er gedenkt der Freudentage mit Jubel und Dank im Tempel. Er denkt daran, dass Gott da ist, sein Fels ist. Und viele Erfahrungen richten auf und machen auch Hoffnung auf bessere Zeiten, auf bessere Tage. Mir fällt da unser Jubi-Wochenende ein. Es war für mich eine positive Erfahrung mit vielen Begegnungen und Gesprächen. Im Angesicht Gottes hier in diesem Raum entstand im Erinnern, im gemeinsamen Erinnern und im Nachdenken über Gott und Gottes Handeln neue Hoffnung an unserem Hoffnungsbaum. Hoffnung für die Zukunft dieser Gemeinde. Besonders eingehen möchte ich jetzt auch auf die Psalmen. Refrain. Dreimal kommt er vor. Dreimal. Die Frage, dreimal betont der Beter seinen geistlichen Entwicklung. Das habe ich nachvollzogen. Einige wissen, dass ich im Frühjahr 10 Wochen krank war. Geschlagen war von Corona mit vielen Nebenwirkungen. Das war schwer für mich als aktiven Mensch auszuhalten, nur auf dem Sofa liegen zu können und nur mit Hilfe überhaupt mich bewegen zu können. Mein Körper und meine Seele waren total kraftlos, ausgeschüttet, wie am vertrockneten Bach. Was ist, wenn ich nicht wieder auf die Beine komme? Quälende Fragen. Was passierte, als ich meine Fragen vor Gott hinausschrie, innerlich? Ich wollte Jürgen nicht so laut immer ranrufen. Ganz automatisch vom Geist Gottes, denke ich mir, kam mir dieser Refrain in den Sinn. Immer wieder habe ich leise das Lied dazu gesungen. Dieser Refrain ließ mich nicht los, in 10 Wochen nicht, wenn ich meine Not Gott klagte. So führte ich intensive Gespräche mit Gott und mit meiner Seele im Angesicht Gottes. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Beinahe erstaunt fragt sich meine innere Stimme das. Wo bleibt denn deine Geduld? Es gibt doch Zeiten, die musst du aussitzen. Du weißt doch, dass Gott dein Licht und Fels ist. Du sitzt doch im Licht, auf dem grünen Felsen der Hoffnung, wie in der Miniatur. In diesem Satz geht es nicht darum, ihn durch ein Ausrufungszeichen zu einer Ermahnung werden zu lassen, im Sinne eines unwirschen Verweises. Glaub doch nur mal richtig, das klappt doch schon. Diese Frage, wie viele Fragen, sucht nach einer echten Antwort. Ähnlich wie in der Musik wird dieser Refrain
nicht nur einfach wiederholt dreimal. Bei jeder Wiederholung bekommt er ein anderes, besonderes Gewicht für mich. Wer den ganzen Psalm spricht, wird merken, dass der Satz von Mal zu Mal eindrücklicher wird. Das hat seelsorgerliche Qualität. Und der Beter findet eine Antwort. Richte deine Seele, dein ganzes Ich auf den lebendigen Gott aus. Erinnere dich der guten Zeiten, dann wirst du dankbar, dann wirst du ihm danken. Mir war vorher nie bewusst, bevor ich über diesen Text gearbeitet habe, dass auch Jesus sich dieses Psalms bedient hat, als Gebrauchstext im Sinne von Balsamum. Im Garten Gethsemane spricht er: Betrübt ist meine Seele bis zum Tod. Er kannte die Psalmen und in der Zeit, wo er in Not war, auch am Kreuz und keine eigenen Worte fand, bediente er sich der Psalmworte, um das auszudrücken, was er empfand. Wo er Angst uns umtreibt, wo wir keinen Ausweg sehen, geben Worte der Psalmen uns neue Kraft, neues Vertrauen und neue Hoffnung auf den lebensspendenden Gott, auf neues Leben. Das trägt mich durch, auch durch meine Krankheit. Und ich erinnerte mich an Adelgunde Wethmann, einige kennen sie noch von euch aus der Gemeinde, die erzählte immer, wenn ich nachts nicht schlafen kann, und das wird immer häufiger, wo ich älter werde, lerne ich einen Psalm auswendig. Das gibt mir immer wieder neue Hoffnung und Vertrauen auf Gottes Hilfe und seine Gegenwart. Das heißt doch, Psalmen sind sowas wie Herzschrittmacher. Welche Funktion hat ein Herzschrittmacher? Einige wissen das ganz genau. Wenn mein Herz nicht mehr so richtig will, dann kommt ein Impuls. Vielleicht noch ein zweiter. Und dann fängt es wieder an zu schlagen und wird wieder lebendig. So sind Psalmen für mich. Sie geben Anstöße, neue Impulse zum Leben hin. Sie stärken mein Gottvertrauen und meine Hoffnung. Und der Beter dieses Doppelpsalmes, er weiß, was er selber seiner Seele zu sagen hat. Er tröstet, aber vertröstet nicht. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Er ermutigt sich selber. Ich kann das zwar jetzt noch nicht, aber ich werde ihm schon noch danken. Er spricht seiner zerfließenden Seele neuen Mut zu, der sich auflösenden Lebenskraft, neue Gewissheit. So wie ich Gott lobte und dankte in der Vergangenheit, so werde ich es wieder tun. Ich werde mich wieder in glücklicher Geborgenheit der feiernden Gottesdienstgemeinschaft befinden und sei es nur über den Livestream. Ich werde wieder die Gewissheit haben, die auf der Erfahrung beruht, dass sich Gott mir wieder offenbart, dass er eingreift. Er sagt seiner eigenen Seele: Hey, das weißt du doch. Sei zuversichtlich. Du wirst wieder an den Punkt kommen, wo du Gott loben und danken kannst. Und wirst. Gelebter Glaube in Notzeiten. Erinnert ihr euch an den Vater in Markus 9, Vers 24, der Vater des epileptischen Sohnes oder des Jungen? Es steht da: Da schrie der Vater, wie der Hirsch nach dem frischen Wasser: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eigentlich sagt der Vater doch: Ich glaube, so gut wie ich kann. Und wenn das nicht reicht, dann hilf du mir, Jesus. Ich traue es dir voll zu. Wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du noch nicht danken kannst, vielleicht kommst du dann mit dieser Bitte zu Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich traue es dir voll zu.
Das Harre im Refrain meint kein Abwarten. Im Hebräischen ist es eine angespannte Erwartung, ein sich Ausstrecken nach der ersehnten Erfüllung. Das Wort Verb steht in einer Intensivform und dadurch wird diese Spannung noch gesteigert. Ich könnte es übersetzen im Sinne: Alles erwarte von Gott. Alles erwarte von Gott. Und dieser Zuspruch endet dann in einem Bekenntnis des Beters. Streck dich Gott entgegen, denn ich werde ihn noch rühmen, meines Angesichtes Hilfe, meines Gottes. Gottes Angesicht ist der deutlichste Spiegel meiner Seele. Meine Augen sind Fenster meiner Seele. Und im Gegenüber zu Gott, von Angesicht zu Angesicht, erkenne ich mich ganz und Gott als meinen Helfer. Angesicht kommt vom Verb sich zuwenden. Gott wendet sich mir ganz zu, wie in der Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das merken wir auch jeden Sonntag nach im aaronitischen Segen. Am Ende des Gottesdienstes wird er uns zugesprochen. Gott verspricht uns seine Nähe, seine Gegenwart zu. Er ist meines Angesichts Hilfe, gerade in Zeiten, wo ich mich verlassen fühle. Und was ich sehr besonders finde, ist, dass am Ende dieses Kehrverses steht: Mein Gott. Mein Gott, Ausdruck des persönlichen Vertrauens, einer persönlichen Beziehung. Nicht irgendein Gott, sondern mein Gott, mein Gegenüber. Und er durchbricht meine Einsamkeit. Er, mein Gott, heilt meine Verletzung. Mein Gott überschreitet Grenzen. Mein Gott widerspricht voll und eindeutig dem Gefühl der Verlorenheit. Wir brauchen Hilfe, um unsere Hoffnung zu stärken. Nutzen wir Psalmworte als Gebrauchstexte. Ich möchte euch zum Schluss drei kurze Beispiele aus meinem schulischen Religionsunterricht nennen. Wie sich heute ein Dialog mit der Seele anhören kann. Schüler haben diese Texte geschrieben, wir haben sie zusammengefasst und dann gemeinsam als Lied gesungen. Meine Seele ist betrübt in mir. Herr, höre auf mein Flehen. Meine Seele hofft und ruft nach dir, ich will nicht untergehen. Meine Seele sorgt sich so in mir, Herr, kann ich auf dich bauen? Meine Seele ringt, vertraut sie dir? Ich will dir fest vertrauen. Und ein Schüler, der sehr unter dem tödlichen Autounfall eines Freundes litt, schrieb: Meine Seele trauert tief in mir. Herr, kannst du mich nicht trösten? Meine Seele kommt wieder zu dir. Ich will dir, Gott, begegnen. Ich denke, die Perspektive der Hoffnung in aller Not wird hier sehr deutlich. Ich fasse zusammen. Der Doppelpsalm mit seinem eindrücklichen Kehrvers lädt ein, dass ich meine Nöte wahrnehme und ausdrücke. Gleichzeitig weist er einen Ausweg aus der gefühlten Gottesferne hin. Der Ausweg besteht im geduldigen Hoffen auf Gott und in der dankbaren Erinnerung seiner Hilfe. Und so lässt neue Hoffnung sich entwickeln, in der vertrauenvollen Gewissheit, dass ich von Gott getragen bin. Denn er ist ein starker Fels. Er ist meines Angesichts Hilfe. Er ist mein Gott. Amen.